Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Seit dem Jahr 2005 wird der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen, auch in diesem Jahr, obwohl die Messe ja abgesagt worden ist. Wer Chancen auf den Preis hat, es also auf die Shortlist geschafft hat von über 440 Einsendungen, das hat die Jury gerade eben bekannt gegeben. Und bei mir sind Wiebke Poromka und Christian Rabhansel aus der Literatur- bzw. Sachbuchredaktion. Wer steht denn jetzt eigentlich drauf?
Für die Belletristik sind nominiert Dietmar Dart mit Gänzen oder Betrunken aufräumen, Thomas Gadi mit Eine runde Sache, Heike Geißler ist nominiert mit Die Woche und Emine Sevgi Özdamar mit Ein von Schatten begrenzter Raum und schließlich Katharina Polladjan mit Zukunftsmusik.
Und im Sachbuch sind das Horst Bredekamp mit seinem Buch über Michelangelo, Hadija Haruna Oelker mit ihrem Buch Die Schönheit der Differenz, Miteinander anders denken. Christiane Hoffmann, Alles, was wir nicht erinnern, Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters. Als vierte Juliane Rebentisch, Der Streit um Pluralität, Auseinandersetzung mit Hannah Arendt. Und Uljana Wolf, das fünfte Buch, Etymologischer Gossip, Essays und Reden.
Das waren ja jetzt erstmal nur Namen und Titel. Wie ordnen Sie denn diese Bücher ein?
Ja, vielleicht zunächst ein paar Worte zu den beiden Romanen auf der Liste, die aus dem Frühjahrsprogramm stammen, die also die wenigsten kennen dürften, weil sie erst in dieser oder in der kommenden Woche erscheinen. Das ist einmal Heike Geißler mit Die Woche und Katharina Polladjan mit Zukunftsmusik. Das sind sowohl in ästhetischer als auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht ganz verschiedene, aber auf je eigene Weise wirklich wesentliche Bücher. Heike Geißler, die war mit einem Ausschnitt aus ihrem Roman im vergangenen Jahr für den Bachmann-Preis nominiert. Übrigens auch von der neuen Juryvorsitzenden des Leipziger Preises, Insa Wilke. Und die hat einen Roman geschrieben, der in experimenteller Form, teils chorischer Form versucht, die gesellschaftspolitischen Verwerfungen, die Reizungen der Gegenwart und auch den Mangeln und die Sehnsucht nach einem utopischen Denken abzubilden. Und etwas ganz anderes macht Katharina Polladjan, die wurde in Moskau geboren, lebt aber seit langem in Berlin. Zukunftsmusik, das ist ein Roman, recht schmal, der spielt in der russischen Provinz der 1980er Jahre in einer Kommunalka. Das sind diese Gemeinschaftswohnungen, in der mehrere Familien leben mussten. Und dieser Roman spielt nur an einem einzigen Tag, nämlich am 11. März 1985. Und wer sich ein bisschen in der sowjetischen Geschichte auskennt, der weiß, das ist der Tag, an dem Gorbatschow Generalsekretär des Zentralkomitees wurde. Hm. Und das ist ein Roman, der eben nicht nur durch den Bezug zur Gegenwart eine ganz besondere Wirkmacht entfaltet. Der ist auch ganz spielerisch durchsetzt mit viel Witz, mit Zitaten aus der russischen Literatur. Also wirklich ein besonderer Roman. Eine Überraschung ist Thomas Gadi. Das ist nämlich ein Roman, der einerseits aus dem Juni vergangenen Jahres stammt, auf der anderen Seite, das wird sicher geprüft worden sein, ob die Statuten das erlauben. Das ist ein Roman, der nur zur Hälfte auf Deutsch geschrieben worden ist. Die andere Hälfte des Romans ist aus dem Hebräischen übersetzt worden von Anne Birkenhauer. Und dann gibt es noch zwei wirklich voluminöse Titel mit Dietmar Dart und Emilie Sevgi Özdamar. Zwei Romane aus dem Herbst, die schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Der eine nominiert für den Deutschen Buchpreis, der andere mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet.
Das war also die Belletristik im Sachbuch. Ich mache es jetzt mal andersrum. Ich fange nicht mit den ganz neuen an, sondern ich gehe chronologisch vor. Letzten Juni nämlich schon ist erschienen von Uljana Wolf Etymologischer Gossip. Und das war für mich eine echte Überraschung. Ich habe als Sachbuchredakteur mehr so die Bücher mit gesellschaftspolitischen Themen im Blick. Uljana Wolf ist jetzt also Lyrikerin, Übersetzerin und das ist hier eine Sammlung von Essays und Reden aus den letzten Jahren und sie spielt da drin so mit den Grenzen der Sprache, mit vermeintlich falschen klanglichen Zusammenhängen, die da wieder was Neues ergeben, mit diesen Friends auch. Aber das ist bei aller Verspieltheit wirklich nicht einfach zu verstehen. Sie geht da schwierigen Fragen nach. Zum Beispiel mehrsprachige Lyrik. Ist ein mehrsprachiges Gedicht in seinem Denken vielleicht doch auch einsprachig und umgekehrt? Also da muss man schon ordentlich mitdenken bei ihr. Das ist das erste Buch, das erschienen ist. Das zweite in dieser Erscheinungschronologie ist von Horst Bredekamp, Michelangelo. Der hat eine Künstlerbiografie geschrieben, die es wirklich in diesem Umfang und in dieser Eleganz selten gibt. Wie der Werk und Person und Zeitdiagnose miteinander verbindet und das Ganze immer mit so einem Blick aufs Detail. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Das ist ein gewaltiges Werk, auch formal schon 800 Seiten, großformatig, wirklich prächtig, in Leinen gebunden, durchgehend, farbig gedruckt. Ein sehr beeindruckendes Buch. Dann lange Zeit nichts erschienen, was auf der Liste ist. Die letzten drei sind jetzt ganz frisch aus dem Februar. Christiane Hoffmann, Alles, was wir nicht erinnern, Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters. Die ist ihrem Vater nachgelaufen. Der ist vor 75 Jahren ist er aus Schlesien geflohen, zu Fuß 550 Kilometer. Sie ist jetzt dieselbe Strecke nochmal gelaufen durch Wind und Wetter und erzählt von ihren Begegnungen über die Flucht, über Vergessen und Verdrängen. Dann das vierte, auch ganz frisch jetzt aus dem Februar, Juliane Rebentisch, Der Streit um Pluralität, Auseinandersetzung mit Hannah Arendt. Hannah Arendt erlebt ja so eine Renaissance zurzeit und Juliane Rebentisch, die prüft das kritisch. Also das ist keine reine Hommage, sondern mehr so eine Bestandsaufnahme, Schwachstellen, Widersprüche, aber auch natürlich die Stärken. Die geht der Frage nach, warum wird die jetzt wieder so gelesen? Ist das berechtigt? Das ist ziemlich differenziert, aber auch eine ziemlich wissenschaftliche Lektüre, muss ich sagen. Das fünfte und letzte Buch, das kommt dann erst im März zu der Messe, die nicht stattfindet. Die Schönheit der Differenz von Hadija Haruna Oelker. Die fängt übrigens im Vorwort auch gleich schon mit dem Zitat von Hannah Arendt an, mit dieser Rede von der Gleichzeitigkeit, von Gleichheit und radikaler Verschiedenheit. Und genau darin liegt also in ihren Augen die Schönheit der Differenz, mit der sie eigentlich in Frage stellen will, was vielen als normal gilt. Da geht es also viel um Ausgrenzung, es ist aber trotzdem wirklich ein grundoptimistisches Buch, also nicht eins gegen etwas, sondern für etwas, nämlich für ein Zusammenleben, in dem die Differenz uns nicht trennt, sondern schlicht normal ist.
Also ziemlich gewichtige Titel und Themen, hört sich für mich so an. Finden Sie denn, dass das jetzt eine ordentliche Auswahl ist, also stimmig und sinnvoll, oder sind da für Sie so richtige Überraschungen oder auch Ausrutscher dabei?
Also ich finde insbesondere dieses Thema, was sich da so durchzieht bei der Schönheit der Differenz oder auch bei Hannah Arendt, aber eben auch bei Uljana Wolf, also diese Frage nach Vielfalt, nach Grenzüberschreitung. Ich finde, das ist eine sehr gegenwärtige Frage. Das gefällt mir von der Themensetzung her eigentlich gut. Jetzt kommt aber das große Aber. Das sind tolle Bücher. Das ist jetzt wirklich keine Kritik an den einzelnen Büchern, aber es sind sehr spezielle Bücher. Und das ist doch nicht die Nominiertenliste für das beste Fachbuch oder das beste Wissenschaftsbuch, sondern für das beste Sachbuch. Und für manche der Titel muss man eigentlich schon in der Richtung was studiert haben, um damit wirklich gut klarzukommen. Wie gesagt, keine Kritik an den einzelnen Büchern, aber an der Auswahl wundere ich mich schon. Ich finde die ein bisschen arg voraussetzungsreich, diese Liste. Ich fürchte, die manche Menschen ausschließen dürfte, böse zugespitzt könnte man sagen, die hat die Jury zeigen wollen, was sie alles weiß und kennt. Aus Lesersicht hätte ich mir ein bisschen nahbarere Bücher gewünscht. Das ist ja teilweise auch gelungen. Ne? Also diese Relevanz, aber so geschrieben, dass man viele Menschen damit erreicht. Also Hadija Haruna Oelker ist so ein Titel oder natürlich auch Christiane Hoffmann. Das ist so lebendig. Ja, da hätte ich mir mehr von auf der Liste gewünscht.
In gewisser Weise kann ich da anschließen, was die Belletristik angeht. Gar keine Kritik an den einzelnen Titeln, aber die Kuratierung der Liste finde ich doch etwas problematisch. Also dass ich Heike Geißler und Katharina Pollert-Jahn für gute Nominierungen halte, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Aber man muss ja auch immer gucken, was ist das für eine Liste? Wie präsentiert die sich in einer bestimmten Zeit? Unter welchen Bedingungen wird die erstellt? Und in dieser Zeit, in der es gerade neue Titel aus dem Frühjahr schwer haben, durch die Absage der Messe, durch den Wegfall von Lesungen, da kann man es beinahe als fahrlässig betrachten, würde ich sagen, wenn eine Jury das Frühjahr so wenig in den Blick nimmt und auf eben Titel setzt, die schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und zum anderen könnte man auch die Überlegung anstellen, dass die Jury damit ja auch den Preis selbst ein wenig schwächt, weil der jetzt dadurch, dass in der Belletristik viele Titel vorkommen, über die man schon sehr viel gelesen hat, nicht so viel Aufregung und Neugier hervorrufen wird.
Jetzt ist ja eine der Besonderheiten dieses Preises, dass da eben auch Übersetzer ausgezeichnet werden. Die sind ja oft in der Wahrnehmung so ein bisschen hinten dran. Wer kann sich denn da Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen? Wer steht da auf der Shortlist?
Also nominiert ist da zum einen Irmela Hegia-Kirschner-Reit mit ihrer Übersetzung von Hirimo Ito, Dornauszieher. Nominiert ist auch Stefan Moster mit seiner Übersetzung von Folter Kilpi im Saal von Alastalo. Andreas Tretner ist nominiert mit der Übersetzung von Hamid Ismails Wunderkind Erjan. Helga von Beuningen ist nominiert mit Marike Lukas Reinewelds Mein kleines Prachttier. Und als letzte auch noch nominiert Anne Weber, die kennen wir noch vom Deutschen Buchpreis mit ihrem eigenen Buch, dem Heldinnen-Epos. Die ist nominiert mit der Übersetzung von Cecile Weißbrots Nevermore.
Wie ist das denn jetzt überhaupt, die Messe, wenn die Messe stattfindet, was ja jetzt eben schon zum dritten Mal nicht der Fall ist, da werden die Preise ja am ersten Messetag in der großen Glashalle, also mitten im Trubel, verliehen. Wie wird das diesmal sein oder stand vielleicht sogar zur Debatte, gar keine Preise zu verleihen?
Nein, das stand nicht zur Debatte. Die Preise werden auch in diesem Jahr am 17. März verliehen, also der Tag, der eigentlich der Messeauftakt wäre, sogar auch in der Glashalle, allerdings ohne Trubel, ohne Publikum, sondern nur einige Medienvertreter werden anwesend sein dürfen. Ja, und man darf tatsächlich gespannt sein, wie viel Aufmerksamkeit dieser Preis kriegen wird. Wir bekommen ja täglich Meldungen darüber, was alles jenseits dieser abgesagten Messe jetzt stattfindet an Programm in Leipzig. Da werden sich wahrscheinlich einige Scheinwerfer drauf richten. Man gönnt es natürlich den Nominierten dennoch, dass sie die gebührende Aufmerksamkeit bekommen. Und spannend wird es auch mit Blick auf die kommenden Jahre. Es ist ja so ein bisschen im Gespräch, ob wirklich noch alle Verlage nach Leipzig reisen wollen, auch in Zukunft, ob man sich diese Leipziger Messe nicht eher spart. Und bisher ist es so, dass nur nominiert werden kann für den Preis, der oder die in einem Verlag ist, die auch einen Stand in Leipzig haben. Aber vielleicht ist ja genau dieser Preis, der eben wirklich ein besonderer ist, durch diese drei Sparten ein ganz besonderer Anreiz, um auch für Verlage, um nach Leipzig zu kommen.
Wiebke Poromka und Christian Raab-Hansel, die zuständigen Redakteure bei uns für Literatur und Sachbuch. Vielen Dank für diesen Überblick über die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse.
Sehr gerne.
Danke.